Wir sind auf jeden Fall eine der ersten Adressen für coole Kindermusik. Ich habe ja vorhin schon mal gesagt, so langsam kommt auch die Konkurrenz auf den Trichter, dass das irgendwie ein sich lohnender Markt ist. Und deswegen sind wir da definitiv nicht mehr alleine. Aber ja, wir merken halt daran, wie viele Leute sich bei uns melden und gerne dabei sein wollen. Die melden sich halt, weil wir die erste Adresse sind.
Wieso, weshalb, warum? Der Podcast über Kindermedien.
Herzlich willkommen bei Wieso, weshalb, warum? Dem Podcast über Kindermedien. Ich bin Thomas Hartmann und mit meinem heutigen Gast Katharina Marquardt spreche ich über Kindermusik. Katharina ist stellvertretende Programmleiterin beim Verlag Oettinger Audio in Hamburg und dort unter anderem für die Kindermusik-Compilation Unter mein Bett verantwortlich. Mit diesem Projekt hat der Verlag in den letzten Jahren nicht nur viele Kinder, sondern vor allem auch zahlreiche Eltern glücklich gemacht. Denn für Unter meinem Bett komponieren Musikerinnen und Singer-Songwriter aus der deutschen Indie-Szene neue Kinderlieder. Und zwar in genau dem Stil, in dem sie normalerweise auch Musik für Erwachsene machen. Klar, dass die Lieder im Ergebnis anders klingen, als viele es von Kindermusik kennen oder erwarten. Katharina hat mir nicht nur erzählt, wie es zu der Idee zu Unter meinem Bett kam, sondern auch, wie genau die Vorbereitungen für die Compilation laufen und welche neuen Wege dafür beschritten werden mussten. Denn auch wenn der Oettinger Verlag viel Erfahrung in der Produktion und Vermarktung von Kindermedien angeboten hat, mit Unter meinem Bett hat das Haus definitiv Neuland betreten, im Ergebnis aber auch dazu beigetragen, dass das über lange Zeit schwierige Image von Kindermusik ordentlich aufpoliert wurde. Wer also mehr über die Entstehung von moderner Kindermusik erfahren möchte, der sollte in der nächsten Stunde aufmerksam zuhören. Ich freue mich, dass ihr wieder mit dabei seid und wünsche euch jetzt viel Spaß und gute Unterhaltung beim Talk mit Katharina Marquardt über die Kindermusik-Compilation Unter meinem Bett. Katharina, schön, dass du dabei bist bei Wieso, Weshalb, Warum.
Hallo, ja, ich freue mich.
Wir zwei reden heute über ein Thema, das nach meiner Wahrnehmung für viele Erwachsene eher ein rotes Tuch ist. Vielleicht wirst du das ein bisschen anders sehen, bin ich gespannt, was du dazu sagst. Wir reden nämlich heute über Kindermusik.
So ist es.
Du hast zu dem Thema eine ganze Menge zu sagen und darüber zu erzählen. Warum genau? Darauf kommen wir in wenigen Minuten zu sprechen. Mich würde vorab erstmal interessieren, was du so persönlich mit deiner eigenen Kindheit noch so verbindest und welche Erinnerungen du auch vielleicht an Kindermusik hast, wenn du an deine eigene Kindheit denkst. Und deswegen wähle ich auch mit dir den ganz klassischen Einstieg, den ich für diesen Podcast mir ausgesucht habe, nämlich wir steigen ein mit der Wahl eines Kindergetränks, das wir, so wir denn hier normal zusammensitzen würden, im besten Fall jetzt beide zusammen trinken würden. Das können wir nicht, weil auch wir beide heute übers Internet aufzeichnen. Aber wenn ich dich jetzt im Vorfeld gebeten hätte, such uns doch mal ein Getränk aus, das du mit deiner Kindheit verbindest und das du da irgendwie besonders gerne getrunken hast. Was hättest du mir heute angeboten?
Das wäre super unspektakulär geworden, denn ich hätte entweder gelbe oder weiße Brause mitgebracht.
Die gute alte Ahoi-Brause oder, oh nee, Gott, das ist schon wieder Product Placement, aber.
Ich wollte gerade sagen, es ist auch nicht die große amerikanisches Getränkeunternehmen Brause, sondern einfach gelbe und weiße Brause, die bei uns immer im Kühlschrank standen. Es gab natürlich auch diverse Säfte und solche Sachen, aber ich hätte mich heute für gelbe oder weiße Brause entschieden. Und ich hätte sie auch Brause genannt und nicht Limonade, denn bei uns war das Brause.
Und da hattest du als Kind tatsächlich, wie soll ich sagen, unbegrenzten Zugriff drauf?
Ja, ich habe tatsächlich überlegt, ob ich es deswegen sage oder nicht. Aber ja, ich hatte da unbegrenzten Zugriff drauf. Das Schlimme ist, in unserem Kühlschrank stand auch immer, jetzt sage ich es doch, Cola, weil meine Mutter das sehr gerne getrunken hat. Da wurde dann aber eingeschränkt und da hatten wir nicht unbeschränkten Zugriff drauf. Tatsächlich hole ich das jetzt, glaube ich, im Erwachsenendasein nach und bin leider so ein bisschen Cola-abhängig.
Okay,
Na, bleiben wir doch mal bei der Brause und spinnen wir den Gedanken noch mal ein bisschen weiter. Angenommen, du würdest dich jetzt, keine Ahnung, im Alter von 6 bis 8 Jahren, hast dir eine Brause geschnappt, verkriechst dich in dein Kinderzimmer und machst Kindermusik an, so du das denn überhaupt in deiner Kindheit getan hast. Was lief denn da bei dir?
Also ganz klassisch liefen bei mir und auch bei meiner Schwester so Dinge wie Rolf Zukowski, wenn es tatsächlich Kindermusik sein sollte. Es lief auch relativ viel normales Radio. Und wenn ich so drüber nachdenke, dann habe ich als Kind zwar selber keine Musik gemacht, also auch kein Instrument gespielt oder so, abgesehen vielleicht von der Blockflöte, die irgendwie obligatorisch war in der Schulzeit. Ja. Aber wir haben tatsächlich sehr viel gesungen und uns sehr viele Quatschlieder ausgedacht. Meine Mutter war da oder ist da immer noch sehr kreativ und ich erinnere mich zum Beispiel daran, dass wir wahrscheinlich genau in dem Alter nachmittags in der Küche waren, ich auf der Fensterbank saß, wir darauf gewartet haben, dass das Auto meines Vaters in die Straße reinfährt, dass der von der Arbeit kommt und dann haben wir Quatschlieder gesungen und irgendwelche komischen Lieder gereimt, dass Papa jetzt nach Hause kommt.
Okay. Und du hast gerade den Namen schon mal Rolf Zukowski erwähnt. Ich glaube, ja, das ist einer der Namen, den alle noch mit Kindermusik wahrscheinlich verbinden. Ich weiß nicht, ob du dich überhaupt daran erinnern kannst, aber war das eine Wahl, die du selber getroffen hast oder wurde dir das mehr oder weniger vorgesetzt?
Ich nehme an, das wurde mir vorgesetzt. Also ja, in dem Alter kann man da ja gar nicht so uneingeschränkt selber eine Wahl treffen. Ist heute vielleicht noch was anderes mit irgendwelchen Möglichkeiten, die man hat mit Handys und Tablets, sind ja Kinder auch immer schon ganz gut zugeangert heutzutage. Das konnte ich nicht, deswegen wurde es mir tatsächlich wohl eher vorgesetzt, würde ich behaupten.
Und wie würdest du heute dein Verhältnis zu Musik so beschreiben? Also ich meine, du hast beruflich eine Menge damit zu tun, aber welchen Stellenwert hat Musik für dich in deinem Leben?
Auf jeden Fall einen großen. Also ich habe eigentlich, wenn ich morgens aufstehe, mache ich eigentlich immer erstmal Radio oder irgendeine Art von Musik an. Ich habe auch, da wir jetzt ja alle schon seit Monaten eher im Homeoffice sitzen, habe ich auch eigentlich immer irgendeine Playlist im Hintergrund laufen. Da lasse ich mich tatsächlich dann manchmal auch von den großen Streaming-Anbietern ein bisschen überraschen, was so Chill-Geschichten angeht. Aber ich brauche auf jeden Fall irgendwie immer irgendwas im Hintergrund, irgendwas Musikalisches so, ja.
Okay.
Und vor Corona natürlich auch großer Konzertgänger und ja, das fällt ja im Moment leider ein bisschen flach.
Das ist leider etwas eingeschränkt zurzeit, genau, ja. Okay, ja, Hintergrund ist ein gutes Stichwort. Wo du von Hintergrundbeschallung sprichst, sprechen wir jetzt mal wirklich über deinen Hintergrund und damit auch ein bisschen konkreter über das, was du beruflich eigentlich machst und warum wir konkret miteinander sprechen heute. Mhm. Du hast, wenn ich das richtig recherchiert habe, Medien- und Kommunikationswissenschaft in Hamburg studiert. Und bist dann schon vor einigen Jahren beim Oettinger Verlag eingestiegen, hast da einige Jahre lang als Produktmanagerin im Bereich Hörbuch und DVD gearbeitet und bist inzwischen stellvertretende Programmleitung bei Oettinger Audio. Ja, soweit richtig?
Genau so ist es. Medien- und Kommunikationswissenschaft und Germanistik habe ich studiert und dann habe ich tatsächlich bei Oettinger auch mit meinem Volontariat angefangen und vorher diverse Praktika, aber ja, ich bin schon lange bei Oettinger und habe da quasi von ganz unten jetzt so langsam die Leiter erklommen.
Ja, das Haus hat ja eine, ich glaube, recht lange Tradition im Bereich Kindermedien generell, ne, aber eben auch im Bereich Kindermusik. Und in den letzten Jahren habt ihr ja nochmal in besonderer Weise auf euch aufmerksam gemacht, weil in eurem Haus die Compilation Unter meinem Bett erschienen ist. Wir reden da nachher etwas detaillierter drüber. Ich würde aber zuerst ganz gerne noch mal etwas allgemeiner und damit aber auch etwas fachlicher mit dir über Kindermusik sprechen, bevor wir dann eben konkret über Unter meinem Bett sprechen. Und dann noch mal ganz konkret zu deinem persönlichen Background. Mich interessiert ja schon die Frage, oder besser gesagt deine Antwort auf die Frage, wie kommt man darauf, sich professionell, also beruflich, überhaupt mit Kindermusik zu befassen?
Ich kann gar nicht sagen, dass das eine bewusste Entscheidung von mir war, sondern das war eher so, nach dem Studium fängt man sich halt an umzugucken, was für Möglichkeiten gibt es, ich möchte gerne einen Verlag, das ist irgendwie toll, dann war ich tatsächlich erst auch eher so auf der Vertriebsschiene, was mir viel Spaß gemacht hat, was dann aber, nachdem ich dann erstmal Programmluft geschnuppert hatte, relativ schnell abgelöst wurde davon, dass Programm ja eigentlich viel cooler ist. Und dann bin ich tatsächlich bei Oettinger Audio zu dem Bereich Kindermusik dazu gekommen, weil eine Kollegin in Elternzeit gegangen ist und halt dieser Bereich betreut werden musste. Und der ist dann mir quasi in die Hände gefallen. Und dann habe ich aber relativ schnell bemerkt, dass das doch wirklich ein toller Bereich ist und dass es sehr viel Spaß macht, sich damit zu beschäftigen, mit Künstlern sich zu beschäftigen. Genau, und deswegen bin ich sehr froh, dass diese Fügung, auf die ich gar nicht so viel Einfluss hatte, zustande kam.
Ja, kannst du in so ein paar Sätzen vielleicht umreißen, wie ihr jetzt auch jenseits von Unter meinem Bett als Verlag so im Bereich Kindermusik aufgestellt seid?
Ja, also wir haben neben Unter meinem Bett auch noch den Bereich traditionelle Kinderlieder. Das sind halt hauptsächlich so gemeinfreie Songs, die auch in Kindergärten und so weiter gespielt werden. Das bedienen wir auch. Da haben wir auch einige Compilations, also dann die 50 schönsten Kinderlieder, Spiel- und Bewegungslieder und so weiter und so fort. Das bedienen wir auch. Genau, aber der moderne Teil ist tatsächlich, ich darf es gar nicht sagen, aber das ist der schönere.
Aber okay, du hast schon die erste Unterscheidung quasi aufgemacht, nämlich zwischen traditionell und modern quasi, ja?
Ja, genau.
Das wird uns wahrscheinlich heute nochmal ein bisschen intensiver beschäftigen. Und damit teaserst du ja auch schon so ein bisschen an, was ich auch schon ganz am Anfang mal gesagt habe, dass Kindermusik in den letzten Jahren vielleicht nicht mehr so, aber doch über lange Zeit mit einem echt schwierigen Image zu kämpfen hatte. Also viele Eltern wollen damit eigentlich gar nicht unbedingt was zu tun haben, haben es dann aber irgendwie doch zwangsläufig und dann ist Kindermusik häufig doch eher so ein nerviger Faktor, den man ertragen muss, aber der vor allen Dingen Menschen, die auch irgendwie eine Art musikalischen Anspruch haben, eher Schwierigkeiten macht, versuche ich mal etwas neutral zu sagen. Wie erklärst du dir denn auch so vor dem Hintergrund deiner Erfahrung, dass das Image von Kindermusik über lange Zeit so schlecht war?
Naja, wahrscheinlich, weil das Angebot einfach nicht größer war. Also es gab halt hauptsächlich diese, ja, sagen wir es ruhig, nervige Kindermusik. Und Kinder sind da ja auch ziemlich leicht zu beeindrucken. Wenn die einen Song hören, dann singen die den halt auch mal anderthalb Wochen am Stück. Und wenn Eltern davon genervt sind, klar, das ist dann so. Und wir haben aber dann einfach den Gedankengang gehabt, ja, man muss halt Musik für Kinder machen, die auch Eltern ertragen können. Und ich glaube, damit waren wir gerade mit der Compilation Unter meinem Bett ziemlich innovativ. Also ja, das Angebot war einfach noch nicht so da. Wir haben das so ein bisschen gesehen, jetzt sage ich wir, also Markus Langer war das ja damals, der ist so der Vater von Unter meinem Bett, der das Projekt damals ins Leben gerufen hat. Und genau, jetzt wird es von uns ausgebaut, auch von der Konkurrenz wird es mittlerweile gesehen und ausgebaut. Und ja, jetzt gibt's halt ein Angebot, was Eltern und Kindern gefällt im Bereich Kindermusik.
Würdest du tatsächlich sagen, das gab es vorher nicht?
Also ja, ich habe es jetzt natürlich nicht recherchiert und kann jetzt nicht sagen, gab es gar nicht. Aber ich glaube, auch wenn ich so darüber nachdenke, was so in Schulen und Kindergärten und so weiter gespielt wird, dann würde ich fast sagen, gab es nicht. Ich meine, natürlich gibt es immer irgendwie engagierte Erzieher oder Lehrer oder Lehrerinnen, die andere Wege gegangen sind vielleicht, aber ich glaube, das Gros war wirklich diese klassische Kindermusik, die eben diesen, ja, kleinen Nervfaktor hat.
Ja, jetzt frage ich mal etwas kritisch nach, du hast das ja eben selber auch schon gesagt, ihr habt ja eben schon auch eine längere Tradition durchaus selber im Haus, was Kindermusik angeht und ihr bedient ja ein Stück weit auch das, was, na, wie soll ich sagen, weniger künstlergetriebene Kindermusik ist, sondern was eher so auf so eine ganz klassische Schiene setzt. Also man bringt eine Compilation mit, weiß ich nicht, den 30 schönsten Bewegungsliedern oder Schlafliedern raus oder so. Davon ist der Markt ja ziemlich übersättigt, könnte man fast sagen. Jetzt mal etwas bösartig vielleicht gefragt, könnte es sein, dass ihr selber mit euren Produkten auch zu diesem schlechten Image beigetragen habt?
Wir arbeiten jetzt ja natürlich super dagegen durch unsere neuen Compilations. Aber klar, nur weil es ja vielleicht diesen Nervfaktor gelegentlich hat, gibt es ja trotzdem einen Markt für diese Art von Musik. Und wir als Verlag haben natürlich auch ein Interesse daran, dann da stattzufinden und eben auch das zu bedienen. Und ich denke, ja klar, es gibt bei uns beide Kategorien, aber das kann ja auch durchaus das Positive sein, dass wir uns eben mit beiden auseinandersetzen.
Ja, ihr habt ja auch noch so eine andere Sparte. Ich bin über den Begriff charakterbasierte Kinderlieder gestolpert. Den kannte ich vorher auch noch nicht. Aber was so andockt an so bekannte Figuren, die man eher aus Kinderbüchern eigentlich kennt, ne? Also die Olchis zum Beispiel gibt's bei euch, oder von Patterson und Findus gibt's, glaube ich, auch so Kindermusik-CDs oder vom Sams und ähnliche Figuren so. Also da gibt es auch noch mal, wenn man so will, eine spezielle Sparte, ne? Oder ist das, macht ihr überhaupt solche Sparten auf? Weiß nicht, differenziert ihr das noch genauer?
Also die laufen tatsächlich dann weniger, also natürlich ist das Musik, aber die laufen dann tatsächlich eher bei den Charakteren, bei den Lektoren auch, die eben diese Charakter oder diese Autoren betreuen. Von Pippi Langstrumpf zum Beispiel gibt es ja auch noch eine Lieder-CD. Und ja, vielleicht könnte man das fast so ein bisschen als dritten Bereich dann begreifen, wobei der halt ja natürlich auch ein bisschen eingeschränkt ist, dadurch, dass wenn es dann für die Charakter die CDs gibt, da macht man dann nicht unendlich weiter, sag ich mal. Da wird es jetzt nicht 6 Compilations geben. So.
Ja.
Und da ist es auch ein ganz anderes Arbeiten, weil wir da tatsächlich mit den Autoren dann, die stecken da recht viel drin, wenn es um die Musik dann geht. Und ja.
Ja. Okay, jetzt hast du eben auch noch eine Unterscheidung aufgemacht, die liegt ja, wenn man so will, bei Kindermusik auch auf der Hand. Im Grunde genommen hat man ja immer 2 verschiedene Zielgruppen zu bedienen, ja. Also die Musik als solche richtet sich natürlich an die Kinder selber, aber Kinder kaufen in der Regel keine CDs oder bedienen auch Spotify oder Apple Music oder sonst was für Plattformen auch nicht alleine. Also irgendwie hat man die Eltern immer gleich mit im Boot sitzen und will sie ja auch erreichen, ne? Fangen wir mit den Eltern deswegen vielleicht mal an. Was wisst ihr eigentlich oder was glaubt ihr zu wissen über die Ansprüche, die Eltern heute an Kindermusik stellen?
Naja, wir haben eben mit unter meinem Bett, glaube ich, eine Zielgruppe erreicht, die sonst nicht so erreicht wird. Und da ist eben klar, dass diese Eltern Wert darauf legen, dass das Musik ist, die sie selber mithören wollen, die vielleicht sogar von den Künstlern gemacht wird, die sie privat auch hören, von denen sie sich Alben, Vinyl, wie auch immer zulegen. Und klar haben wir uns da diverse Gedanken gemacht über Zielgruppen und Ansprache und weiß ich nicht, denn tatsächlich ist es nun mal so, die Eltern sind das Nadelöhr, an denen müssen wir vorbei, um die Kinder zu erreichen. Und ja, deswegen ist die Musik tatsächlich dann sehr darauf ausgelegt, dass sie auch den Eltern gefällt. Also zumindest in dem Bereich moderne Kindermusik.
Das ist ja eine interessante Formulierung, wenn du sagst, an den Eltern müssen wir vorbei. Also,
naja, die Eltern sind ja diejenigen, die nun mal die Auswahl treffen. Und das ist, ja, die sind diejenigen, die den Kindern das vorsetzen und die nach ihrem Geschmack natürlich auswählen. Und uns ist es dann eben in dem Bereich wichtig, dass wir auch die ansprechen. Deswegen haben ja auch ganz viele unserer Songs dann Metaebenen, die für die Eltern nochmal ganz andere Themen aufmachen vielleicht so, ja.
Genau, aber deswegen meinte ich, dass an denen vorbei müssen, ist eine interessante Formulierung, weil eigentlich geht es ja auch darum, sie wirklich mitzunehmen. Ne? Also im besten Fall hat man sie ja wirklich auch, begeistert man sie mit für die Musik. Ja. Deswegen fand ich diese Formulierung so interessant. Aber es geht ja auch eigentlich in erster Instanz um die Kinder. Was wisst ihr denn über die und deren musikalische Ansprüche oder Erwartungshaltung?
Wir haben ja das Glück, dass wir, also das ist wahrscheinlich gar nicht so bekannt, aber in Kinderverlagen ist der Frauen- und Familienanteil ziemlich groß, was so den Teams angeht. Und da haben wir dann quasi die Zielgruppe direkt vor der Nase, probieren unsere Sachen an Kindern, an Kindergartengruppen, Schulklassen und so weiter aus. Und da kommt ja immer ziemlich ungefiltertes, direktes Feedback und da können wir dann relativ schnell erkennen, ob Dinge funktionieren oder nicht.
Aber es ist nicht so, dass ihr, weiß nicht, richtig in Form von wissenschaftlichen Studien oder sowas, so Marktanalysen vorher macht oder gibt es sowas auch?
Also es gibt ja für den Markt durchaus immer mal wieder Studien und so, die zur Verfügung gestellt werden. Wir geben jetzt tatsächlich seltenst sowas selber in Auftrag. Daran kann man sich orientieren, auch so überhaupt an Mediennutzung von Kindern, Erwachsenen und so weiter. Da schauen wir schon immer mal. Aber sonst ist es tatsächlich so, dass ganz oft einfach Dinge mit nach Hause genommen werden und dann von den Kollegen mit den eigenen Kindern oder befreundeten Kindern ausgetestet werden. Und das ist dann so die Spielwiese, wo wir erkennen können, ob das klappt oder ob das nicht funktioniert.
Mhm. Und jetzt mal so ganz platt gefragt, warum brauchen denn Kinder überhaupt Kindermusik? Also könnte man sie nicht genauso gut auch mit der Musik begeistern, die wir als Erwachsene auch hören?
Ja, denke ich schon, aber das eine schließt das andere ja nicht aus. Also ich glaube, dass die Kindermusik hat ja einfach immer noch mal thematisch Dinge, die den Kindern vielleicht näher sind. Also in der Erwachsenenmusik wird seltenst darüber geredet oder gesungen, dass es kompliziert ist, morgens in die Klamotten zu kommen, die Gummistiefel anzuziehen und zum Kindergarten zu gehen. So. Oder auch andere Themen, die einfach sehr nah an den Kindern dran sind, die finden halt dann in unseren Songs statt. Es ist ja auch nicht ausgeschlossen, also Playlists bei Spotify und Co. enthalten ja durchaus auch dann beide Seiten. Also es kann ja ein Song von einer Kinderliederplatte, wie wir sie jetzt im modernen Kinderliederbereich machen, auch mit einem Erwachsenen-Song kombiniert werden. Im Zweifel fällt es dem Kind nicht auf. Aber genau, die Kinder ziehen sich dann halt aus den Songs, was für sie wichtig ist. Und ich glaube, dann sind unsere Themen immer noch mal näher an ihnen dran und funktionieren dann vielleicht sogar noch etwas besser als irgendein englisches Erwachsenenlied, was nicht verstanden wird, was natürlich trotzdem großartig mitgesungen werden kann. Aber genau, da sind wir, glaube ich, dann einfach thematisch noch mal dichter an den Kindern dran.
Ja. Okay, dann lass uns doch jetzt mal ein bisschen konkreter über Unter meinem Bett sprechen. Und für diejenigen, die möglicherweise ja noch nie was davon gehört haben, wäre es vielleicht sinnvoll, zum Einstieg mal ein paar Sätze darüber zu verlieren, was es denn mit dieser Compilation eigentlich auf sich hat und was sie von anderer Kindermusik unterscheidet. Magst du mal so ein bisschen was zum Konzept erzählen?
Ja, gerne. Also die erste Unter meinem Bett-Platte ist 2015 erschienen und ich hatte ja schon gesagt, Markus Langer, damals Verlagsleiter bei uns, ist so ein bisschen der Vater der Reihe. Der hatte halt die Idee, dass man Kindermusik von Künstlern machen lässt, die eben eigentlich nur Erwachsenenmusik machen, die aber dann natürlich musikalisch und textlich trotzdem den Anspruch haben, den sie auch haben, wenn sie Erwachsenenmusik machen. Das ist zum einen dann interessant, weil eben diese Künstler bekannt sind und Eltern dann denken, ach Mensch, von dem habe ich doch eh Album XY, jetzt macht er auch Kindermusik. Und zum anderen eben auch gar nicht auf die Person bezogen, sondern einfach auf die Qualität, was die Musik angeht. Singer, Songwriter oder Bands, die ja wirklich viel Herzblut in sowas reinstecken und eben nicht aus der Konserve so die traditionelle Kindermusik machen. Genau, und damit sind wir dann mit dem ersten Album gestartet. Das hat super gut funktioniert. Wir haben ja auch eine recht schöne, ansprechende Gestaltung, was die CDs angeht. Das ist auch jetzt nicht unbedingt eine Kindergestaltung, würde ich mal sagen. Das sind sogenannte genähte Illustrationen, die wir da verwenden und die aufwendig in den Fotoshootings abgelichtet werden. Und genau, das war so erfolgreich und auch so innovativ zu der Zeit, dass wir dann tatsächlich jeden Herbst eine neue Compilation rausgebracht haben unter dem Titel Unter meinem Bett und mittlerweile sind wir tatsächlich schon bei Nummer 6 gelandet.
Genau, die ist gerade erschienen, ne? Also gerade im November, wenn die Folge jetzt ausgestrahlt wird, ist schon Januar, also dann ist sie schon ein paar Wochen alt quasi, aber genau, das ist jetzt die 6. Ausgabe. Du hast auch schon gesagt, es sind so Indie-Künstler im weitesten Sinne an dieser Produktion beteiligt. Magst du mal so ein paar Namen nennen, damit wir so ein bisschen wissen, um wen es sich konkret handelt?
Wer ist denn alles so dabei? Also wir hatten schon dabei Clouseau dabei, Olli Schulz dabei, dann ein paar Bands, Lockers in Love haben sich Gorilla Club genannt für die Compilation und einen Song beigesteuert. Dann war so jemand wie Lina Mali dabei, Das Bo hat schon auf einer Compilation einen Song beigesteuert. Bela B. war schon mit dabei. Lisa Hu. Wen fällt mir denn jetzt noch ein?
Es reicht vielleicht auch schon, um so eine grobe Richtung vielleicht einfach zu haben und sich irgendwie was darunter vorstellen zu können. Oder man kann ja auch ganz allgemein sagen, in aller Regel auf jeden Fall Menschen, die vorher mit Kindermusik nichts zu tun hatten oder zumindest nicht damit wirklich in Verbindung gebracht wurden.
Ja, genau.
Okay. Und jetzt, wenn man mal so ein bisschen auf die stilistische Umsetzung dieser Produktion schaut, ja, also du hast das jetzt eben auch schon mehrfach so angedeutet, das unterscheidet sich ja schon sehr von dem, was man gemeinhin so von Kindermusik kennt, weil die Musikerinnen in der Regel genau so Musik machen, wie sie es für Erwachsene eigentlich auch tun. Und das hat dann schon eher, wie soll ich sagen, eine sehr popkulturelle Anmutung vielleicht so im weitesten Sinne. Ich könnte mir vorstellen, dass das auch vielleicht bei euch im Haus als so eine Art Paradigmenwechsel wahrgenommen wurde. Also hat das bei euch im Haus, als ihr das erste Mal mit der Idee gespielt habt, diese Veröffentlichung rauszubringen, hat das auch für Kontroversen gesorgt und musstet ihr da intern irgendwie Überzeugungsarbeit leisten? Oder ist es eher umgekehrt, dass man da direkt offene Türen eingerannt hat und alle sich dachten, wow, super Idee, warum sind wir da nicht schon vor 10 Jahren draufgekommen oder so?
Also da ich ja bei der ersten Compilation das noch gar nicht so federführend mit betreut habe, habe ich jetzt in diesen Diskussionen, wenn es sie gab, nicht mit drin gesteckt. Aber ich glaube, dass es tatsächlich so war, dass Markus Langer als jemand, der selber auch Musik macht und einfach sehr kompetent ist auf dem Gebiet, dass dem einfach vollstes Vertrauen entgegengebracht wurde, was dieses Projekt anbelangt. Und Wir haben uns ja auch immer so auf die Fahnen geschrieben, dass man ruhig auch mal Wege gehen soll, die vielleicht jetzt nicht schon so ausgetreten sind. Und dann ist es eigentlich eher mal so, dass man bei solchen Sachen auf offene Ohren stößt.
Mhm. Wie waren denn die Reaktionen so von den Hörerinnen und Hörern? Habt ihr das so ein bisschen mitverfolgen können?
Du meinst jetzt nach der ersten Compilation, was die Rückmeldungen so waren?
Ja.
Die waren durchweg positiv. Also wir haben wahnsinnig viel Presse damals auch gehabt. Wir sind bei ganz vielen Bloggern und so weiter, haben wir eine Rolle gespielt. Wir sind direkt in diverse Kinderradio-Charts mit Songs reingerutscht und so weiter. Das war, würde ich jetzt so sagen, eigentlich durchweg positiv.
Ich habe mal versucht, so ein bisschen zu recherchieren, was offiziell darüber geschrieben wurde. Ja, ich kann jetzt ehrlich gesagt auch nicht unbedingt immer ganz zuordnen, auf welche Veröffentlichung es sich konkret bezieht, aber fand das ganz interessant, wie so die Musikpresse darauf reagiert. Und das ist ja schon mal überhaupt die erste interessante Feststellung, dass das überhaupt berücksichtigt wird in der Musikpresse. Ja, also das ist für Kindermusik ja relativ ungewöhnlich. Ja? Normalerweise läuft sie komplett unter dem Radar von klassischen Printmedien oder irgendwelchen Portalen im Web, wo Musik halt eben rezensiert wird. Und das ist dann in diesem Fall auf einmal anders gewesen. Und ich habe zum Beispiel beim Musikexpress gelesen, die haben geschrieben, unter meinem Bett schlägt die Brücke vom Kinderchaos zum Studentensuff. Das fand ich irgendwie ein ganz schönes Zitat. Beim RBB wurde geschrieben, das Ende der Plattenreime und der Blockflötenmelodien. Also die Blockflöte scheint auch irgendwie immer noch so ein, weiß nicht, klassisches Trauma. Indiz für Kindermusik. Das Kindermusiktrauma, genau. In einem Elternblog habe ich gelesen, ist ein bisschen neutraler. Künstlerinnen, zu deren Konzerten auch die Eltern gehen können, ohne sich verschämt in die Ecke stellen zu müssen. Da haben wir also wieder die Feststellung, dass auch die Eltern natürlich mitgenommen werden wollen und werden sollen. Und ganz interessant fand ich auch, dass in der Intro, da hat die Autorin, die diese Rezension geschrieben hat, einen kleinen kreativen Kniff eingebracht. Die hat nämlich eigentlich gar nicht selber darüber geschrieben, sondern sie hat zwei Töchter und hat dann ihre Töchter mit einbezogen und die gebeten, dass sie etwas zu der Musik sagen. Und das war ganz interessant, weil die jüngere Tochter, ich weiß nicht genau, wie alt sie war, aber die hat eigentlich zu jedem Lied immer nur gesagt, ich finde das Lied schön. Und das war, wenn man so möchte, ihr indifferenziertes Urteil. Und die andere, die eben ein paar Jahre älter war, hat dann auch tatsächlich etwas ausführlicher was dazu sagen können, was genau ihr gefällt oder was ihr vielleicht auch manchmal nicht gefällt. Die Songs sind ja nun auch immer dann sehr unterschiedlich, auch innerhalb einer Compilation. Ja. Mich hat das aber nochmal zu der Frage gebracht, weil... Oder ich sag's mal eher so rum. Also ich habe natürlich schon auch mitbekommen, die allermeisten Menschen waren total begeistert von dieser Art von Musik. Es gab aber schon auch vereinzelte Stimmen, die den Vorwurf formuliert haben, dass diese Compilation die Kinder aus dem Blick verliert und sich vornehmlich nur noch an die Erwachsenen richtet. Gerade weil es ja auch Künstlerinnen und Künstler sind, die Erwachsenen kennen, zu denen die Kinder aber in der Regel gar keinen Bezug haben. Und auch so von der stilistischen Umsetzung hat es ja eine erkennbare Nähe zu dem, was die Künstlerinnen und Künstler sonst eben auch so für Erwachsene machen. Kannst du diese Kritik nachvollziehen oder habt ihr euch damit irgendwie schon mal so befasst?
Kritik nachvollziehen. Also, egal welche Art von Musik es ist, es sind ja tatsächlich wirklich die Eltern, die eigentlich dem Ganzen immer vorstehen und auswählen. Und ich wüsste jetzt ehrlich gesagt nicht, was daran schlimm ist. Also ich meine, es gibt sicher auch Eltern, die Unter meinem Bett nicht toll finden und die ihren Kindern direkt Heavy Metal zum Frühstück servieren. Und das ist auch absolut legitim und in Ordnung. Und es gibt sicher auch schlagerbegeisterte Menschen, die dann ihren Kindern Schlager vorspielen und die feiern dann das ab. Ich meine, letztendlich sind wir in diversen Bereichen beeinflusst, einfach von unserer Umgebung und von dem, was familiär, geschmackstechnisch einfach einem so vorgelebt wird. Und deswegen finde ich, dass das ist so, aber ich würde das gar nicht so unbedingt als Kritik verstehen, weil da gibt es diverse andere Bereiche, wo das dann auch für gilt, dass eben Eltern aussuchen.
Ja. Man darf das, glaube ich, auch ganz offen sagen, ohne dass man jetzt direkt Namen nennt, aber in meiner Wahrnehmung war das eine Kritik, die nicht selten auch aus der Kindermusikszene geäußert wurde. Muss man sich ja vielleicht auch nochmal vergegenwärtigen für diejenigen, die da nicht so tief drinstecken. Wir haben eben darüber gesprochen, dass es über Jahre hinweg eigentlich gar keine Kindermusik gab oder keine neue, moderne Kindermusik. das stimmt ja eigentlich nicht so ganz, weil es schon über die ganzen letzten Jahrzehnte immer schon Musikerinnen und Musiker gab, die Musik für Kinder gemacht haben, die aber auch, wenn man so möchte, eine, wie soll ich das nennen, eine sehr spezielle Herangehensweise hatten, die vielleicht ganz klassisch kindlich auch irgendwie ist und wenig popkulturelle Anmutung so hatte. Ne? In meiner Lesart haben die sich auf einmal zum Teil zumindest von einer mächtigen Konkurrenz bedroht gesehen. So würde ich es vielleicht mal so sagen.
Das kann durchaus sein, ja.
Ich weiß nicht, wie gut du dich mit dieser Art von Kindermusik tatsächlich auskennst, aber was würdest du denn sagen, was macht ihr anders als so klassische KinderliedermacherInnen?
Naja, ich würde es jetzt gar nicht mal nur auf Kinderlieder, sondern allgemein auf Content für Kinder beziehen, damit es nicht so super wertend gegenüber anderen Kinderliedermachern rüberkommt. Aber ich glaube, ganz wichtig ist, und das machen wir mit der Reihe, dass wir Kindern auf Augenhöhe begegnen und sie nicht unterfordern. Also man hat ja ganz oft so den Impuls, irgendwie, wenn es um Kinder geht, dann machen wir irgendwie was einfach oder was, machen es vielleicht unterfordernd so ein bisschen. Und genau den Weg gehen wir eben nicht. Es gibt ja auch bei Unter meinem Bett durchaus Songs und Themen in den Songs, die vielleicht noch gar nicht für jedes Kind so greifbar sind oder erst ab einer bestimmten Altersgruppe wirklich vollends verstanden werden. Aber wir gehen dann eher den Weg, die Kinder nehmen sich oder ziehen sich aus den Songs schon das, was sie verstehen wollen und können. Aber auch ältere Kinder können dann damit was anfangen und ziehen sich dann eventuell einfach noch mehr daraus. Wir bieten also eher mehr als weniger, wenn man versteht, was ich damit meine. Also genau.
Ja, du hast eben als allererstes direkt gesagt, ihr versucht da Arbeit auf Augenhöhe quasi mit den Kindern zu machen. Ich hätte irgendwann im Verlauf des Gesprächs bestimmt nochmal die Frage formuliert, was macht denn den Unterschied zwischen einem vermeintlich guten und einem schlechten Kinderlied aus und dich darum gebeten, eine Antwort zu finden, die nicht diese Metapher auf Augenhöhe benutzt. Es ist halt eine sehr gern genutzte, ich nutze sie selber auch sehr gerne, weil natürlich jeder auch direkt weiß, was damit gemeint ist. Insofern, ja, hat die schon ihre Daseinsberechtigung und du hast es ja jetzt auch noch ein bisschen weiter ausgeführt. Lass uns doch mal darüber sprechen, wie so eine Produktion eigentlich konkret abläuft, weil dann wird vielleicht auch noch mal so ein bisschen klarer, wie man denn letztendlich überhaupt zu so einem Ergebnis kommt. Ja, das entsteht ja nicht im luftleeren Raum, sondern irgendwie muss man sich ja auch im Vorfeld Gedanken dazu machen, was dann am Ende auf so einer CD landen soll. Magst du vielleicht erstmal so ganz allgemein schildern, wie die Vorbereitungsphase bei euch so verläuft, wenn ihr beginnt, eine neue Ausgabe zu planen?
Ja, sehr gerne. Also es ist tatsächlich so, wir wünschten uns natürlich, dass wir von Anfang an alle die super Kontakte in die Musikbranche gehabt hätten. Hatten wir natürlich nicht. Und wir haben dann bei der ersten Unter meinem Bett Ausgabe mit Wolfgang Müller zusammengearbeitet, der quasi diesen Agenturbereich für uns so übernommen hat und eben befreundete Künstlerinnen und Künstler angeschrieben hat, das Konzept ein bisschen vorgestellt hat und die mit an Bord geholt hat. Seit der zweiten Ausgabe macht das Francesco Wilking, der auch selber dann mit seinen Bands Tele und die höchste Eisenbahn immer mal wieder auf den Samplern vertreten ist. Genau, die holen halt ihre Kontakte so ein bisschen mit an Bord. Es hat tatsächlich ab und zu immer schon jetzt bei der sechsten Ausgabe was Familiäres, weil auch immer mal wieder die gleichen Künstler dabei sind oder in anderer Kombination dann vielleicht mal irgendwo noch das Schlagzeug schnell eingespielt haben. Genau, und tatsächlich bekommen wir dann Demos geschickt, die Francesco so ein bisschen vorsortiert für uns. Wir gucken natürlich dann auch auf so Dinge wie, dass es irgendwie ein bisschen ausgewogen ist von allen Richtungen, ein bisschen was dabei, vielleicht eine ausgewogene Anzahl Künstlerinnen und Künstler im Wechsel, vielleicht eine bestimmte Anzahl Solokünstler und dafür dann vielleicht noch so und so viele Bands mit dabei, dass das irgendwie alles ausgewogen ist. Und genau, bei manchen Songs gehen wir dann nochmal an die Demos irgendwie mit ran, geben nochmal dezidiertes Feedback, wenn uns da irgendwie auffällt, dass vielleicht in den Strophen noch irgendwas geändert werden sollte oder so. Teilweise ist es aber auch so, dass wir wirklich fertige Dinge präsentiert bekommen und die einfach super passen und wir da gar nicht weiter viel dran machen müssen oder irgendwie Kritik üben müssen. Ja, und tatsächlich ist es dann ganz oft so, dass wir am Ende irgendwie fast zu viel haben an Auswahl und uns dann für, ich glaube, bei der letzten waren es jetzt 16 Songs, entscheiden. Und genau, die kommen dann auf die CD drauf.
Jetzt hast du gerade aber auch schon gesagt, dass ihr schon hier und da nochmal irgendwie vorsichtig eingreift und vielleicht kleine Korrekturen vornehmt. Das heißt ja auf der anderen Seite, dass es für euch schon vielleicht so ein paar Kriterien gibt, die für euch erfüllt sein müssen oder an denen ihr euch auch irgendwie so ein bisschen orientiert, wenn es um die Zusammenstellung geht. Lassen die sich benennen? Habt ihr so eine Art Kriterienkatalog für die Songs, die da draufkommen?
Ich glaube, so konkret benennen ist schwierig. Da spielt halt dann auch mit rein, dass wir wieder Songs an der Zielgruppe ausprobieren und da Rückmeldungen kriegen. Oder aber auch, manchmal sind das auch einfach nur Verständnissachen. Wir hatten jetzt den Fall auf der letzten Compilation, da war ein Song oder ist ein Song bei von Tiere streicheln Menschen, der heißt Mit Büchsenschuhen im Hopserlauf. Und der Song ist super schmissig und hat alle total überzeugt von Anfang an. Die Kinder sind durch die Gegend gehüpft, haben sofort mitgesungen. Aber es gab tatsächlich das Problem, dass nicht allen sofort bewusst war, was eigentlich ein Büchsenschuh ist. Das ist nämlich, wenn man mit der Hacke auf eine Getränkedose drauftritt und die sich festtritt und man dann Geräusche machend damit spazieren geht. Und da haben wir dann einfach dafür gesorgt, dass es quasi ein kleines erklärendes 20-sekündiges Intro zu dem Song gibt, damit auch allen, wenn der Song startet, klar ist, was eigentlich ein Büchsenschuh ist. So, manchmal sind das auch so Dinge wie, der Song ist super, aber wir brauchen irgendwie noch was Schnelleres. Kannst du vielleicht da noch was dran drehen oder können wir noch ein bisschen mehr Bass haben, einfach damit wieder die Mischung stimmt, solche Dinge. Aber jetzt, also wir haben kein DIN A4-Blatt, auf dem wir abkreuzen, erfüllt, nicht erfüllt, noch Nachbearbeitungsbedarf oder so, sondern das muss dann im Ganzen irgendwie stimmen.
Und es ist jetzt auch nicht so, höre ich da schon so ein bisschen raus, dass ihr bestimmte Themen vorgebt oder sowas oder in irgendeiner Form inhaltlich Vorgaben macht?
Nee, bisher, also ich glaube, das ist auch so ein bisschen das Erfolgskonzept bisher gewesen, dass wir da ziemlich frei den Künstlern die Wahl lassen, womit sie sich beschäftigen wollen thematisch. Viele von denen haben ja auch selber Kinder. Und dann sind das ganz oft einfach Dinge, die bei denen im Alltag passieren, aufploppen, problematisch sind oder weiß ich nicht. Und so finden die dann zu ihren Texten. Und genau, da haben wir eigentlich, also da geben wir eigentlich gar nichts vor. Genau.
Kriegst du ein bisschen mit, wie die auf eure Anfragen reagieren, wenn sie also mit der Frage konfrontiert werden, ey, hättet ihr nicht mal Lust, ein Kinderlied für unsere Compilation zu machen?
Da ich da ja eigentlich nicht in diesem Erstkontakt so mit drin stecke, nicht direkt, aber ich weiß, dass es am Anfang wohl recht schwierig war, Künstler an Bord zu kriegen, gar nicht, weil die kein Interesse hatten, sondern weil die dachten, ah, das für Kinder, das habe ich noch nie gemacht, das kann ich vielleicht gar nicht so. Mittlerweile ist es genau andersrum. Jetzt möchten die Leute gerne Songs für Unter meinem Bett machen, weil sie irgendwie die Reihe schon kennen und wissen, was ihre Kolleginnen und Kollegen da schon abgeliefert haben und Lust haben, das dann auch mal auszuprobieren. Also das hat sich tatsächlich gedreht.
Heißt das, ihr bekommt inzwischen sogar Bewerbungen von KünstlerInnen?
Unzählige.
Tatsächlich?
Also ja, tatsächlich. Also wir haben ja, das ist so ein bisschen wie die Kolleginnen aus dem Lektorat, die kriegen halt sehr häufig nicht angeforderte Manuskriptideen zugeschickt und wir kriegen sehr häufig auch mit sehr unterschiedlicher Qualität Songs geschickt, von wegen, ich bin der Meinung, das wäre genau was für eure Reihe, hört euch das mal an. Tatsächlich waren da auch schon gute Sachen bei, aber da ist halt auch vieles bei, wo man denkt, komisch, dass du glaubst, das passt auf die Compilation.
Interessant, ja, weil mich hätte natürlich auch jetzt die Frage interessiert, ob es auch schon mal Songs gab, die ihr abgelehnt habt, aber so wie du das gerade beschreibst, dann ja auf jeden Fall, ne? Also wenn das Bewerberfeld auf einmal schon so groß wird, dann kann ich mir vorstellen, dass da auch Sachen bei sind, die wahrscheinlich nicht so ganz dem Konzept entsprechen, ne?
Ja, genau.
Okay. Machst du oder macht ihr so Kategorien auf für verschiedene Kinderlieder?
Hast du ein Beispiel, wie du das meinst?
Ja, vielleicht frage ich andersrum, genau. Also als ich mir jetzt die aktuelle Veröffentlichung angehört habe, habe ich für mich versucht, mal so ein bisschen, ich nenne es mal Schubladen zu finden, in die ich die verschiedenen Lieder stecken kann. Oder beziehungsweise ich habe es gar nicht versucht, sie zu finden, sondern irgendwie waren sie auf einmal da. Weil ich so merkte, die Leute haben schon eine sehr unterschiedliche Herangehensweise an einzelne Lieder. Und ich habe 4 Schubladen für mich persönlich ausgemacht. Das kann man sicherlich beliebig erweitern. Aber so die eine davon wäre für mich zum Beispiel, ich habe das mal genannt, das gefällige Kinderlied. Und das meine ich gar nicht irgendwie abschätzig oder so, sondern im Grunde genommen ein Kinderlied, das einfach erstmal nicht mehr möchte, als ein Kind irgendwie auf eine schöne, angemessene Art und Weise zu unterhalten, indem es eine schöne Geschichte erzählt, irgendwie eine Alltagssituation oder Erfahrung aufgreift oder ähnliches und das auch mit einer, sagen wir mal, sehr kindgerechten Sprache und Ansprache vielleicht tut. Eine andere Schublade war dann für mich aber auch zum Beispiel das kunstvolle Kinderlied, ja? Das im Grunde genommen ein sehr ähnliches Ziel verfolgt, so, also schon ein sehr kindgerechtes Lied sein möchte, aber in seiner musikalischen und auch in der sprachlichen Ausgestaltung eben viel abstrakter ist und nicht unbedingt so ganz unmittelbar eine Geschichte erzählt, sondern vielleicht eher kreativ mit so einer erzählerischen Idee spielt oder so. Und eine ganz interessante Schublade finde ich, und das wäre jetzt auch nochmal so die Frage an dich, das politische Kinderlied. Also es gibt ja auch durchaus KünstlerInnen, die mit einer ganz bestimmten Haltung in so einen Song reingehen. Und ich habe mal als Beispiel rausgesucht für mich zum Beispiel Larissa Pesch mit Liebe. Ja, ist, wenn man so möchte, ein Lied über Homosexualität, wo man dann ja schon sagen kann oder sich fragen kann, ist das jetzt ein Thema, das für Kinder tatsächlich geeignet ist? Sollten wir Kinder damit konfrontieren? Und wenn ja, wie machen wir das eigentlich? Was ist dann kindgerecht und was nicht mehr? Also das vielleicht mal konkret als Frage an dich formuliert. Darf oder sollte ein Kinderlied politisch sein?
Ja, vielleicht kann ich da wieder drauf zurückkommen, was ich vorhin gesagt habe. Nicht unterfordern, sondern einfach fordern tatsächlich. Und klar, ich finde, es ist super wichtig, dass Kindern sowas präsentiert wird. Und gerade Liebe ist bei uns im Team mit einer der Favoriten-Songs jetzt auf Unter meinem Bett 6 gewesen. Weil, ich meine, ja, der ist jetzt auf der Metaebene und für die Erwachsenen politisch, aber letztendlich sagt er den Kindern nur, es ist egal, wen du liebst, alles ist richtig. So. Und ich finde, das ist eine super Botschaft. Wir hatten ja zum Beispiel auch auf einer Vorgänger-CD den Song von Meckes, Alle fallen um, drauf. Der war eigentlich metaebenentechnisch auch ein politisches Kinderlied, nämlich es macht einen Ruck nach rechts und die Welt ist krumm, alle fallen um. Da war dann halt die versteckte Kritik an, ja, was ist da eigentlich los in unserer Welt? Warum kriegen Parteien wie die AfD so wahnsinnigen Zulauf? Ich finde, das ist absolut in Ordnung und eigentlich nötig, dass solche Themen auch da irgendwie mit verwandt werden. Denn ja, es ist ja wieder ganz klar gesagt, Kinder sehen das ja nicht, also für die ist das ja nicht plakativ, hier geht es da und darum und die Problematik in der Gesellschaft, sondern die ziehen sich eben das raus, was für sie wichtig ist. Und je älter sie werden, desto mehr verstehen sie dann vielleicht auch irgendwann die Metaebene. Und ich finde, das ist genau der richtige Weg, das zu tun.
Vielleicht der Vollständigkeit halber nur noch die vierte Kategorie, die ich noch so ausgemacht habe, wo ich ehrlicherweise sagen muss, auch die findet sich, aber das ist sicherlich eine Geschmacksfrage, das bemühte Kinderlied, habe ich sie genannt, wo man dann darüber streiten kann, ob das am Ende tatsächlich gelungen ist oder nicht. Ich glaube, man darf schon so grundsätzlich sagen, dass eure Compilation wirklich einen hohen qualitativen Anspruch hat und trotzdem ist man wahrscheinlich an bestimmten Punkten, und das sind dann eher Geschmacksfragen, an so einem Punkt, wo man sagt, das überzeugt mich irgendwie nicht oder weiß nicht, war eine schöne Idee, aber ist musikalisch irgendwie komisch umgesetzt oder hat textlich irgendwelche Holperer oder was auch immer. Sind nach meinem Dafürhalten auch wirklich eher die Ausnahme, aber das muss ja halt auch jeder für sich selber irgendwie entscheiden.
Und das sind dann auch im Zweifel wieder Songs, die bei Kindern super gut funktionieren, weil das dann vielleicht die sind, die man im Refrain einfach am besten quatschig mitsingen kann oder wo man irgendwie durch die Gegend hüpft. Und auch da würde ich halt wieder sagen, die Mischung macht's. Ich würde es schlimm finden, wenn wir nur Songs einer dieser Kategorien auf der Compilation hätten. Und so ist es halt eine gute Mischung, die Diverses irgendwie abdeckt und dann ist auch irgendwie für jeden was dabei.
Ganz bestimmt. Und man muss ja auch dazu sagen, es ist ja schon fast anmaßend, wenn ich mich als 40-jähriger Mann hier hinstelle und jetzt darüber urteile, was Kinder denn tatsächlich mögen oder nicht mögen. Ja, also man kann sich sicherlich versuchen, irgendwie immer auch ein bisschen in diese Perspektive zu begeben, aber am Ende muss es ja Kindern gefallen und nicht mir oder uns als Erwachsenen. Ich würde mal gerne einen leicht verspielten Einschub mit dir wagen und mich mal ganz kurz von unserem Thema lösen und ein klassisches Podcast-Spiel mit dir durchgehen, wenn du denn dazu bereit bist. Es nennt sich das Entweder-Oder-Spiel und ist eigentlich auch relativ einfach erklärt. Du nickst schon, du kennst es wahrscheinlich auch, ne? Ich würde dir einfach mal zwei Begriffe nennen und dich bitten, dass du dich für einen von beiden entscheidest und im Idealfall mir auch noch sagen kannst, warum du dich für den einen entscheidest und nicht für den anderen. Wärst du bereit und hättest Lust mitzumachen?
Klar, probieren wir mal.
Alles klar. Dann fange ich mal an mit einem Namen, der eben schon mal gefallen ist. Rolf Zukowski oder Frederik Fahle?
Also ich habe in der Kindheit tatsächlich mehr Rolf Zukowski gehört und bin deswegen da wohl textsicherer und würde dann wohl ganz, würde auf Rolf Zukowski gehen.
Okay, hast du mit Frederik Fahle denn auch irgendwie Berührungspunkte gehabt in deiner Kindheit?
Nee, wenig. Also den kenne ich tatsächlich eher jetzt, wo ich mich arbeitstechnisch damit befasse und mir auch den Bereich von Kindermusik angucke.
Ja. Also kann man vielleicht ja einfach nochmal so ergänzend dazu sagen, der ist zu einer ähnlichen Zeit wie Rolf Zukowski mit seinen Musikproduktionen rausgekommen und ist in meiner Lesart zumindest ja auch einer der wenigen Kindermusiker, der schon sehr früh damit begonnen hat, tatsächlich auch politische Kinderlieder zu machen. Ja? Also seine Lieder haben einen ganz starken politischen Anspruch. Bleiben wir nochmal ein bisschen beim Name-Dropping. Keine Freunde oder deine Freunde?
Keine Freunde? Ja, dann natürlich deine Freunde, denn auch die Konkurrenz muss man ja immer im Blick behalten und schauen, was die so machen. Und dann entscheide ich mich auf jeden Fall für deine Freunde.
Das Hamburger Hip-Hop-Trio, ne, die auch vor einigen Jahren mit ja wirklich auch einer neuen Herangehensweise an Kindermusik sehr bekannt geworden sind. Mit Blick nochmal so auf deine Verlagstätigkeit, Kinderbuch oder Kindermusik?
Das ist gar nicht so einfach, aber also, wenn es wirklich auf meine Verlagstätigkeit sich bezieht, dann Kindermusik, weil ich einfach viel mehr damit zu tun habe und diese Projekte betreue. Genau, also dann auf jeden Fall Kindermusik.
Macht wahrscheinlich auch wenig Sinn, das eine gegen das andere ausspielen zu wollen, oder?
Ja, total. Also wir haben ja bei uns im Programm auch Audioproduktion zu Kinderbüchern und das ist natürlich irgendwie was ganz anderes. Also lässt sich schwer vergleichen.
Und wenn wir jetzt nochmal aufs Kinderlied schauen, guter Text oder gute Musik?
Das würde ich ja fast situationsabhängig machen. Das eine ohne das andere ist eigentlich aber auch blöd. Also da gibt es kein Oder.
Na, und wenn ich dich jetzt doch dazu nötigen würde zu sagen, entscheide dich mal, was dir im Zweifelsfall wichtiger wäre. Also ich meine natürlich ein Lied, zumindest wenn es um einen gesungenen Song geht, kann nur mit beidem funktionieren. Aber würdest du einem von beiden im Zweifelsfall Priorität einräumen?
Naja, dann würde ich mich vielleicht dann doch für den als auch Germanistikstudentin Text entscheiden.
Einfach nur, weil du Germanistik studiert hast oder lässt sich das auch
sondern
noch?
Weil ich dann schon denke, das ist ja auch ein Qualitätsmerkmal, Botschaften irgendwie zu haben, irgendwas aussagen zu wollen mit einem Song, mit einem Text und dann, ja, dann entscheide ich mich dafür.
Okay. Dur oder Moll?
Das ist stimmungsabhängig, würde ich sagen. Heute dann Dur.
Heute Dur, okay. Gitarre oder Drumcomputer?
Das sind alle so stimmungsabhängige Fragen, weil also Gitarre, finde ich, kann man super gut hören, wenn man, weiß ich nicht, wenn ich hier auf dem Sofa sitze und entspannen möchte. Aber so Drumcomputer, wenn man dann vielleicht selber auch mal ein bisschen sich bewegen möchte zu Musik, dann funktioniert das vielleicht ganz gut.
Und wenn du nochmal weniger aus deiner ganz persönlichen Perspektive draufschaust, sondern auch nochmal so aus der Perspektive der Zielgruppe, die ihr bedienen wollt?
Auch bei Kindern ist das ja ganz unterschiedlich. Auch Kinder haben mal das Bedürfnis, sich gemütlich aufs Sofa zu setzen und sich ein bisschen berieseln zu lassen. Und dann haben sie wieder das Bedürfnis, durch die Wohnung zu tanzen und zu springen und zu hüpfen. Und auch da würde ich das total situations- und stimmungsabhängig machen.
Aber du möchtest mir jetzt nicht sagen, dass die Gitarre immer das Instrument ist, mit dem man irgendwie gemütlich auf dem Sofa flitzt und man nur zu elektronischen Musik durch die Wohnung flitzt.
Aber ich habe bei Gitarre direkt eher so ein Lagerfeuer-Ding, sowas Ruhiges, sowas Nettes vor Augen. Also ich habe jetzt nicht an krasses Rock-Zeug gedacht.
Ja, klar. Ist ja auch eine Assoziation, die man sehr häufig damit hat, ne? Keine Frage. Streaming oder Vinyl?
Ich würde gerne Vinyl sagen, aber dann würde ich lügen, weil ich privat tatsächlich Streaming einfach viel mehr nutze.
Interessanterweise bringt ihr aber die Unter meinem Bett Compilation auch auf Vinyl raus, ne?
Und die funktionieren richtig gut und sind auch teilweise ausverkauft. Also wir haben da immer nur eine Auflage gemacht von den Vinyl-Ausgaben und einige sind nicht mehr zu bekommen. Und die sind auch wirklich richtig schön, aber also für den Hausgebrauch ist Streaming für mich einfach praktikabler, sag ich mal.
Es liegt wahrscheinlich auf der Hand, aber magst du vielleicht auch noch mal kurz sagen, wie ihr auf die Idee gekommen seid, die als Vinyl rauszubringen? Das ist ja eigentlich so ein bisschen gegen den Zeitgeist, könnte man sagen.
Ja, wobei Vinyl ja in den letzten Jahren auch ein Wahnsinns-Comeback irgendwie hatte. Und gerade wenn man sich wieder anschaut, welche Zielgruppe wir ansprechen, dann sind eben das die Erwachsenen, die wieder Vinyl kaufen, die Musik sammeln und ihren Plattenschrank zu Hause stehen haben und deswegen lag es irgendwie dann auf der Hand, auch das für unter meinem Bett zu machen.
Ist auch so ein bisschen die Idee damit verbunden, ich sag mal, die Wertigkeit von Musik nochmal so ein bisschen plastischer zu machen, im wahrsten Sinne des Wortes?
Ja, das und vielleicht auch sich Zeit zu nehmen und wirklich Musik zu hören, um Musik zu hören und es nicht als einfach nur Hintergrund zu nutzen, weil es ist ja schon was anderes, wenn ich mir jetzt vornehme, ich höre jetzt eine Vinyl, dann packe ich die aus und das ist ein Vorgang, der etwas Zeit benötigt und dann mache ich die an und es knistert und es geht los und ich genieße das und das ist eben nicht so ein Konservending, was natürlich auch super legitim ist, das anders zu machen, aber da geht es dann wirklich nochmal eher darum, sich Zeit zu nehmen und Musik zu hören, um der Musik willen. So. Mhm.
Einen habe ich noch. Platte oder Live-Konzert?
Live-Konzert, hoffentlich bald wieder.
Braucht man wahrscheinlich nicht viel zu sagen, ne? Also wir vermissen es vermutlich alle gerade in dieser Zeit, aber natürlich hat eine Live-Umsetzung auch nochmal irgendwie ganz andere Qualitäten.
Ja, und wir haben ja zu den Vorgängertiteln jetzt auch immer unter meinem Bett Konzerte gehabt, Release-Konzerte, wo diverse Künstler eben live dabei waren und auch viele Kinder mit dabei waren und das hat einfach immer unglaublich viel Spaß gemacht. Das wird dieses Jahr jetzt natürlich erstmal, ich sage nicht ins Wasser fallen, sondern verschoben.
Ja, schön. Damit bist du schon wunderbar auf meine Brücke gegangen, die ich ohnehin bauen wollte, nämlich mit dir auch nochmal darüber zu sprechen, was die Live-Umsetzung der Unter meinem Bett Compilation angeht. Weil in der Tat ist auch das nochmal ein Thema, auf das es sich lohnt, ein bisschen dezidierter draufzuschauen. Ich hatte das Vergnügen, mal vor 2 Jahren war es, glaube ich, mir eines der Konzerte in Berlin in der Columbia-Halle, glaube ich, anzuschauen. Ihr habt ja ein recht spezielles Konzept auch für die Live-Umsetzung. Magst du davon vielleicht erstmal ganz grundsätzlich erzählen, wie ist so die Dramaturgie dieser Konzerte angelegt?
Ja, also natürlich sind die erstmal angepasst der Zielgruppe, also den Kindern. Die Konzerte sind tatsächlich für die Kinder gedacht, finden dann eben auch zu entsprechenden Uhrzeiten, an entsprechenden Tagen statt. Und da ist es immer so, dass mehrere Künstlerinnen und Künstler mit an Bord sind und Bernd Begemann, der ja auch auf Unter meinem Bett 1 mit dabei war, übernimmt immer so ein bisschen die Moderation. Der ist dann quasi so ein bisschen der Entertainer auf der Bühne, der nacheinander die Künstler nach vorne holt. Dann spielt jeder irgendwie 1, 2 Songs. Das müssen auch gar nicht immer Songs sein, die auf der Compilation drauf sind, sondern es sind teilweise dann auch Songs aus dem Erwachsenenrepertoire der Künstler. Natürlich gibt es dann entsprechend auch mehrere kleine Pausen, weil das Publikum eben Kinder sind und die dann eben vielleicht nicht immer so lange bei der Stange gehalten werden können. Genau, und dann im Bereich der Bühne ist dann tatsächlich auch reserviert. Da dürfen dann direkt an der Bühne auch nur die Kinder wirklich sich einfinden. Die Erwachsenen sind ja dann zweitrangig, stehen etwas weiter hinten. Und dann ist das immer ziemlich große Party, sag ich mal. Also da wird dann laut mitgesungen und hat fast so ein bisschen Kasperle-Theater-Atmosphäre, also weil die Kinder sich dann natürlich auch mit den Künstlern auf der Bühne unterhalten, weil für die ist das halt, ja klar, den frage ich jetzt, was ist das, was du da in der Hand hast? So. Also durchaus alles etwas anders als bei Erwachsenenkonzerten, aber sehr schön. Ich vermisse es.
Heißt das jetzt, ihr habt bei euch im Verlag noch einen neuen Geschäftsbereich etabliert und habt jetzt auch noch irgendwie eine Eventagentur mit untergebracht? Oder wie organisiert ihr sowas dann als Verlag?
Ich glaube, das hätten wir unglaublich gerne, aber dann würden wir schon sehr weit weg von unseren Kompetenzen langsam gehen. Das macht tatsächlich Sebastian Timm von Koralle Blau für uns, der organisiert diese Konzerte und hat einfach auch die entsprechenden Kontakte in hauptsächlich sind es tatsächlich deutsche Großstädte gewesen, wo das jetzt schon stattgefunden hat. Natürlich Berlin und Hamburg, wo wir auch sitzen, und in Köln haben auch schon Konzerte stattgefunden und so weiter. Und der ist verantwortlich, bucht die Künstler, macht diese Konzerte und genau, wir erfreuen uns daran und geben das aber dann in Hände, die da auch durchaus die Kompetenz dann für haben.
Ja. Wie dicht bist du denn da dran tatsächlich? Also jetzt mal abgesehen davon, dass du bestimmt auch ab und an mal im Publikum stehst, aber kriegst du ein bisschen was von der konkreten Organisation der Konzerte auch mit oder bist da eingebunden?
Also wir sind dann eher nur eingebunden, wenn es darum geht, ob wir auch Produkte auf den Konzerten irgendwie zur Verfügung stellen, ob da verkauft wird, solche Sachen. Sonst hänge ich da konkret zu den Konzertprojekten wenig mit drin. Wir sind aber natürlich mit Sebastian aufgrund von diversen Dingen im stetigen Austausch, da der auch das Management von ein paar Bands und Künstlerinnen und Künstlern macht, die bei uns eben stattfinden. zu viel will ich da auch gar nicht reinfuchsen, weil das einfach ja sein Bereich ist und das möchte ich mir gar nicht anmaßen.
Ja, ja. Ja, ich fand das wirklich interessant, dass also zum einen diese Mischung aus den Liedern von den Compilations, also den klassischen Kinderliedern und dann auf der anderen Seite wirklich auch Songs aus dem Erwachsenenprogramm der jeweiligen Künstlerinnen und Künstler. Wenn man das erstmal nur so liest oder so hört, klingt das erstmal ziemlich abwegig. Als ich so live erlebt habe, muss ich sagen, fand ich das schon ein sehr überzeugendes Konzept, so, ne? Weil die Kinder, glaube ich, oder nach meiner Wahrnehmung zumindest viel weniger diese Unterscheidung machen, ist das jetzt ein Song, der gerade explizit für mich gedacht ist oder nicht. Es bleibt ja dann ein Konzerterlebnis und genau. Da geht man entweder mit oder man lässt es, ne? Aber das hat dann jetzt nicht zwingend was mit den einzelnen Liedern zu tun.
Das denke ich auch.
Ja, und es gibt eine feste Backingband, ne? Wenn ich richtig im Bilde bin, mit der das inzwischen musikalisch so umgesetzt wird, ne?
Genau, ja. Die unter meinem Bettband.
Die unter meinem Bettband, okay. Dann lass uns mal zum Ende vielleicht noch mal ein bisschen über euer, ich nenne es mal in Anführungsstrichen, neues Selbstverständnis als Verlag im Bereich Kindermusik sprechen. Du hast eben den Namen Markus Langer schon mal erwähnt, den du als Vater dieser ganzen Idee bezeichnet hast. Ich hatte vor einigen Jahren auch mal ein kurzes Gespräch mit ihm und bei der Gelegenheit hat er einen Satz gesagt, der so ein bisschen vielleicht schon mal die Marschrichtung für die nächsten Jahre vorgegeben hatte. Also das ist jetzt, glaube ich, 5 Jahre her oder so, dass wir gesprochen haben. Und dann sagte er mir, wir haben bei Oettinger Audio ganz klar den Anspruch, die erste Adresse für die coolste neue Kindermusik zu sein. Jetzt sind ja schon ein paar Jahre ins Land gegangen seitdem. Würdest du behaupten, ihr seid da inzwischen schon? Seid ihr die erste Adresse für coole neue Kindermusik?
Wir sind auf jeden Fall eine der ersten Adressen für coole Kindermusik. Ich habe ja vorhin schon mal gesagt, so langsam kommt auch die Konkurrenz auf den Trichter, dass das irgendwie ein sich lohnender Markt ist. Und deswegen sind wir da definitiv nicht mehr alleine. Aber wir haben das seit der ersten Unter meinem Bett CD durchaus ausgebaut und haben ja auch mit vielen Künstlern, die mal einen Song beigesteuert haben und dann irgendwie Geschmack dran gefunden haben, ganze Alben gemacht. Also auch jetzt im Frühjahr gibt's neue Alben von Gorilla Club, aka Lockers and Love schon das zweite und Dennis Jaspersen und Ove Thomsen werden als Dennis und Ove auch ein ganzes Kinderliederalbum rausbringen. Und ja, wir merken halt daran, was ich ja auch schon gesagt hatte, wie viele Leute sich bei uns melden und gerne dabei sein wollen. Ja, wer würde, also die melden sich halt, weil wir die erste Adresse sind. die haben das schon verstanden und kommen dann allem auf uns zu und möchten gerne einfach Teil unseres Katalogs sein, weil wir den mittlerweile wirklich schon gut ausgebaut haben und einfach auf echt ein gutes Repertoire gucken können, was moderne Kindermusik angeht.
Zeugt doch von einem gesunden Selbstbewusstsein. Nein, aber man kann ja auch da ruhig nochmal ein paar Namen nennen, ne? Also wenn man jetzt nochmal so auf euren Katalog schaut, also Sven Phantom kann man vielleicht nochmal nennen, ne? Der ja auch bei einer der ersten Platten schon mit dabei war und inzwischen ein eigenes Album rausgebracht hat. Genau. Bummelkasten ist auch einer der sehr bekannten Interpreten, ne? Die auch bei euch mit im Repertoire sind. Die Gang, eigentlich aus dem musikalischen Umfeld von den Ohrboten entstanden, genau. Machen inzwischen auch Kindermusik und vor noch gar nicht allzu langer Zeit ist auch wieder eine neue Platte von Richards Kindermusikladen veröffentlicht worden, die auch bei euch läuft, ne?
Genau.
Ja. Das ist ja wirklich interessant, wir haben das jetzt schon mehrfach festgestellt, das sind ja eben alles Musiker, die eigentlich eher Musik für Erwachsene machen und die man klar so im weitesten Sinne der Popmusik zuordnen kann. Ja? Wenn wir jetzt mal so ganz allgemein auf den Kindermusikmarkt schauen, müssen wir dann jetzt mal feststellen, dass die Popstars die neuen Kindermusiker von morgen sind?
Das verstehe ich gerade nicht ganz.
Ich formuliere es ein bisschen anders. Wir haben ja eben davon gesprochen, dass es im Grunde genommen schon eine sehr eigene Kindermusikszene gab und ja auch immer noch gibt. Ja? Und sich viele Musikerinnen und Musiker entweder als das eine, also als Musikerin für Kinder verstehen oder eben als Musikerin für Erwachsene. Und auf einmal scheint das irgendwie gebrochen zu sein. So, jetzt kommen Popstars daher und nehmen für sich in Anspruch, auf einmal auch Musik für Kinder machen zu können. Und es gibt einfach wirklich schon Menschen, die da auch wirklich kritisch drauf gucken und sagen, das geht nicht. Kinder sind ein ganz anderes Publikum und du kannst jetzt nicht, nachdem du 20 jahrelang irgendwie so lakonisches Zeug für irgendwelche jungen Studenten gemacht hast, jetzt meinen, du könntest auch, wirst es auch, wie man mit Kindern musikalisch anspricht. Ja? Aber es findet ja statt und offensichtlich findet es auch definitiv sein Publikum. Also findet da wirklich so nach deiner Wahrnehmung und Einschätzung so ein Paradigmenwechsel statt, dass die Popmusiker den Kindermusikmarkt kapern?
Nee, also so, das hat so, hört sich so negativ an, das würde ich so nicht formulieren. Ich würde einfach sagen, dass ja Musiker, Musikerinnen, die wie du eben so schön sagtest, für irgendwie Studenten Indie-Musik gemacht haben. Die waren zu dem Zeitpunkt vielleicht ja selber Studenten, sind mittlerweile aber dann vielleicht doch auch Eltern. Und dann, finde ich, kann man denen die Kompetenz durchaus zutrauen, auch Kindermusik zu machen. Aber ich würde nicht sagen, dass das ein Kapern stattfindet. Es gibt ja durchaus auch noch viele Künstler, die auch weiterhin keine Kindermusik machen. Und ja, also ich würde es einfach positiv sehen und sagen, es gibt Popstars, oder Popstars ist fast, glaube ich, eigentlich der falsche Begriff, weil unsere Künstler sind ja keine klassischen Popstars. Da würde ich jetzt an andere irgendwie denken. Aber erfolgreiche Indie-Musikerinnen und Musiker, die für Kinder Musik machen. Und das finde ich gut und das soll so bleiben und das machen wir weiter.
Ja, ich hätte mich jetzt auch noch gefragt, ob man sich überhaupt als Kindermusikerin bei euch bewerben kann. Das hast du mir eben ja schon fast beantwortet. Die Leute tun es ja einfach, egal ob ihr sie darum bittet, genau, oder nicht. Trotzdem mal vor dem Hintergrund die Frage, wenn du eure Arbeit vergleichst mit der Arbeit, die so ein klassisches Major-Label macht, ja, von den großen Musikverlagen oder aus der Musikindustrie, was unterscheidet euch denn in der Art, wie ihr musikalisch arbeitet, von so einem Major-Label?
Also man muss ganz klar sagen, wir sind ursprünglich ein Hörbuchlabel und das sind auch unsere Stärken, dass wir da sehr gut Bescheid wissen. Und als Kindermusiklabel sind wir halt jemand, der, an dem man noch ziemlich nah dran ist. Also wir arbeiten ziemlich direkt mit den Künstlerinnen und Künstlern, sind eigentlich immer ansprechbar, sind auch transparent, was diverse Dinge angeht und sagen tatsächlich auch sowas wie, wir sind halt kein Major-Label und vielleicht fehlt uns an der einen und anderen Stelle noch Wissen, aber wir sind dabei, das irgendwie aufzuholen und dafür haben wir dann vielleicht diesen Aspekt, dass es bei uns alles ein bisschen familiär und vielleicht auch nicht so umsatzgetrieben ist, wie es bei einem Major-Label ist. Natürlich müssen auch wir irgendwie Geld verdienen und unsere Projekte und Produkte müssen sich rechnen, aber ohne jetzt den Majors unterstellen zu wollen, dass die nicht mit Herz an ihren Dingen arbeiten, wir arbeiten halt mit Herz an unseren Musik-CDs.
Mhm. Und vielleicht, um auch ein bisschen dahin zu führen, dass Musikerinnen und Musiker, die sich mit eigenen Produktionen bei euch bewerben, in Zukunft ein bisschen mehr Sorgfalt walten lassen. Was sollte man denn als Künstlerin mitbringen, wenn man Musik für Kinder machen möchte?
Ja, auch das, was ich schon mehrfach jetzt gesagt hatte, dass man eben Kinder als eine Zielgruppe wahrnimmt, der man auch durchaus was zutrauen kann. Wieder Stichwort nicht unterfordern. Und ja, dann genau das ist es eigentlich schon.
Nicht unterfordern. Okay, das hast du tatsächlich ja schon mehrfach gesagt. Das können wir vielleicht wirklich mal so als Stichwort mitnehmen. Letzte Frage dann vielleicht nochmal. Also gerade ist ja jetzt die 6. Veröffentlichung erschienen. Kannst du schon uns einen Ausblick geben darauf, was uns in Zukunft bei Unter meinem Bett erwarten wird? Gibt es eine 7., 8., 9., 20.?
Also wie schon, es wird dann wie bei den Bravo-Hits irgendwann ja die 294. ich habe ja schon gesagt, dass im Frühjahr auf jeden Fall 2 weitere Kinderliederprojekte bei uns erscheinen werden. Und aus dem Nähkästchen geplaudert hat auch gerade eine Herbstprogrammvorstellung stattgefunden. Und ja, ich sag einfach mal, es ist noch nicht vorbei.
Okay. Da vielleicht als Anregung nochmal mitgegeben, ich habe ja vorhin erzählt, ich habe mal ein paar Rezensionen gelesen, was diese darüber geschrieben haben, und bei laut.de ist so eine Online-Plattform, die auch regelmäßig eigentlich Musikproduktionen für Erwachsene rezensiert, die haben aber auch Unter meinem Bett rezensiert und die haben direkt einen kleinen Kreativvorschlag noch mit verpackt, den kannst du ja mal mitnehmen und überlegen, ob das für euch interessant ist. Die haben nämlich geschrieben, das nächste Mal wäre es vielleicht mal schön, eine Compilation im Hardrock-Gewand zu machen. Rammstein haben mit Engel ja schon eine gute Vorlage am Start. Ich weiß nicht, normalerweise haltet ihr euch, glaube ich, fern davon, dass man stilistisch jetzt wirklich nur in eine Richtung drängt, ja, aber wer weiß, vielleicht ist ja irgendwas in der Richtung auch nochmal dabei oder ihr gewinnt Rammstein tatsächlich auch für eine Eigenkomposition von einem Kinderlied. Ich glaube, von denen habe ich bislang noch nichts gehört im Bereich Kindermusik.
Ich nehme es mal als Anregung mit.
Genau. Okay, Katharina, sehr herzlichen Dank für deine Zeit. Hat mich sehr gefreut, mich mit dir über Kindermusik zu unterhalten und ein bisschen hinter die Kulissen schauen zu können bei euch.
Gleichfalls, es hat mir auch sehr viel Spaß gemacht.
Schön, dann weiterhin alles Gute dir und viel Erfolg mit Unter meinem Bett.
Vielen Dank.
Danke dir, ciao.